ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Schön, dass Sie trotz später Stunde noch dabei sind. An einem Ostersonntag, an dem Geistliche in aller Welt an die Opfer von Gewalt und Terror erinnerten. An dem auch die Menschen in Brüssel der jüngsten Anschlagstoten gedenken wollten. Und gerade diese Stadt hätte einen Tag der Stille verdient und so dringend nötig. Doch als die Menschen abermals Blumen niederlegen wollten am Platz der Börse, ein Platz, der längst zu dem Gedenkort der Attentate vom 22. März geworden ist, da wurden sie schier überrannt von einer Horde Hooligans, hunderte aggressive, teilweise vermummte, die rechte Parolen riefen, wahllos randalierten und sogar die dort Trauernden attackierten. Aus einer Stadt, die auch heute nicht zur Ruhe kam, berichtet Arnim Staudt.
Diese Leute wollen keine stille Trauer. Hunderte Hooligans stürmen heute Nachmittag den Ort des Gedenkens für die Opfer der Brüsseler Terroranschläge. Wir sind Hooligans, brüllen sie. Der belgische Staat, Komplize der Terroristen, wir sind hier zu Hause. Gewalt gegen friedliche Trauernde, mit den Rechtsradikalen hat hier niemand gerechnet. Die Leute hier haben gerade miteinander geredet und gesungen von ihrer Liebe zu Belgien und dem Zusammenleben der Kulturen, von ihrer Ablehnung des Hasses. Die suchen die Spaltung, wir suchen die Einheit, das sind zwei Ansichten. Aber die Einheit wird sich durchsetzen. Eine halbe Stunde nach dem Angriff der Hooligans schreitet die Polizei ein. Mittlerweile ist bekannt, dass die Randalierer sich schon gestern verabredet haben. Die meisten sind offenbar aus Antwerpen angereist, aber niemand hat die Polizei geschickt, um sie aufzuhalten. Ich bin empört über den Einfall von 400 rassistischen Hooligans, die gekommen sind, um die Brüsseler zu provozieren. Ich finde das skandalös und ich verlange da eine Erklärung, besonders vom Innenminister. Eigentlich hatte heute ein Marsch gegen den Terror mit Zehntausenden Teilnehmern stattfinden sollen, aber der wurde abgesagt. Es gab zu wenig Polizisten, um eine so große Demonstration zu schützen. Wir haben noch nicht alle entscheidenden Akteure des Terrors verhaftet. Also ist die Situation noch gefährlich, auch wenn wir jetzt nicht mehr auf der höchsten Terrorwarnstufe sind. Deshalb wäre es sicher nicht zu verantworten gewesen, heute die große Demonstration zu erlauben. Am weiter geschlossenen Brüsseler Flughafen, auch dort immer noch ein großes Polizeiaufgebot. Gleichzeitig fanden in Brüssel und Umgebung 13 Hausdurchsuchungen statt. 4 Verdächtige sind noch in Haft. Die belgische Polizei, so die Gewerkschaft, braucht schnell mindestens 5.000 zusätzliche Stellen.
Die niederländische Polizei hat heute einen Franzosen festgenommen, der einen Anschlag geplant haben soll. Ob der Mann etwas mit den Attentaten von Brüssel oder Paris zu tun hat, ist genauso wenig klar wie die Frage, ob auch er losgeschickt wurde, um in Europa zu morden im Namen des sogenannten Islamischen Staates. In Syrien, dort, wo diese Männer ausgebildet werden, sind die Krieger des IS von der syrischen Armee zurückgedrängt worden. Und befreit wurde dieses Juwel, die antike Oasenstadt Palmyra, an der die Islamisten ihre ganze Zerstörungswut ausließen. Hier im 200 nach Christus erbauten Amphitheater ließen sie Gefangene wie zum Hohn aufmarschieren und hinrichten. Auch der 81-jährige Chefarchäologe wurde hier getötet. Palmyra war eine Trophäe für die Terroristen bis heute. Über das zurückerlangte Weltkulturerbe und das, was davon übrig blieb, Volker Schwenk.
Es ist ein guter Tag für Syriens Machthaber Assad. Einer französischen Abgeordnetendelegation kann Assad verkünden, dass seine Armee dem sogenannten Islamischen Staat eine schwere Niederlage bereitet hat. Palmyra ist vom IS befreit. Die Terrormiliz hat hier fast ein Jahr lang geherrscht, Altertümer geplündert, für Hinrichtungen missbraucht, manches gesprengt, den Baal-Tempel, den Balschemin-Tempel, den Triumphbogen.
Also für jeden, der Palmyra kennt, ist das, was der IS hier verbrochen hat durch die Zerstörung gerade der bedeutendsten antiken Bauten in Palmyra, absolut vernichtend.
20 Tage lang dauerten die Gefechte um Palmyra. Die syrische Armee wurde von verschiedenen Milizen und der russischen Luftwaffe massiv unterstützt. Nach vielen Niederlagen ist es der erste entscheidende Sieg der syrischen Armee im Kampf gegen den IS. In Palmyra sind Sicherheit und Stabilität wiederhergestellt, erklärt der Armeesprecher. Die Armee hat jetzt volle Kontrolle über die Stadt und die umgebenden Berge. Viele IS-Terroristen wurden getötet und ihre Waffen zerstört. Ein syrischer Soldat sorgt im Museum von Palmyra ein bisschen für Ordnung. Ein ergreifendes Bild inmitten von Chaos und Zerstörung. Eine wackelige Kamera folgt dem Reporter des syrischen Staatsfernsehens. Überall schwer beschädigte Statuen und Reliefs. Ob es sich dabei um Originale oder Kopien handelt, ist allerdings unklar. Die Terroristen vom sogenannten Islamischen Staat haben in diesem Museum gewütet, wie in anderen Kulturstätten auch. Doch es gibt Hoffnung.
Es sind sämtliche Gebäude, sämtliche antiken Stätten im Detail aufgenommen worden. Sie sind fotografiert worden. Das heißt, es gibt ideale Voraussetzungen, um den Zustand vor der Zerstörung wieder herzustellen.
Palmyra ist erobert. Der IS, ohnehin unter Druck, nun auch hier zurückgedrängt. Syriens Armee will jetzt weiter Richtung Araqqa vorstoßen, ins Herz des sogenannten Islamischen Staates.
Ja, Volker Schwenk in Kairo. Heute Palmyra, morgen vielleicht die IS-Hochburg Raqqa, das zumindest hat die syrische Armee angekündigt. Geht die Offensive gegen den sogenannten Islamischen Staat weiter?
Sie wird sicher weitergehen. Und zunächst einmal muss man ja sagen, was man da in Palmyra gesehen hat bei der syrischen Armee. Das zeigt, wie der Kampf gegen den IS gelingen kann, wenn man eine mit schweren Waffen und organisierte Armee auf dem Boden hat und Luftwaffe, die von oben unterstützt, dann kann man den IS besiegen. Aber man muss natürlich schon auch betonen, dass die Situation eine besondere ist. Der IS ist geschwächt und zwar nicht nur durch die syrische Armee, sondern durch die Kurden, die ihn aus dem Norden attackieren, durch die irakische Armee im Irak, die dort Ramadi erobert hat und natürlich auch durch die Luftschläge der US-geführten Anti-IS-Allianz. Und es gibt noch weitere Besonderheiten. Es gibt eine Feuerpause, die jetzt einen Monat hält, zum Erstaunen vieler. Das heißt natürlich, dort muss die syrische Armee nicht mehr kämpfen. Das macht Soldaten, das macht Kampfkraft frei, die dann gegen den IS ins Feld geführt werden kann. Wenn sich die Bedingungen ändern, dann ändert sich eben grundlegend auch das, was man dem IS entgegensetzen kann. Und die Bedingungen können sich sehr schnell ändern, wenn die Feuerpause zusammenbricht zum Beispiel.
Was bedeutet dieser militärische Erfolg von Palmyra für Präsident Assad und dessen Zukunft in einem möglichen Syrien nach dem Krieg?
Es ist natürlich auch ein Propagandaerfolg, denn Assad kann sich jetzt präsentieren als der Mann, der erfolgreich gegen den IS kämpft. Und das tut er heute. Es ist der erste Sieg der syrischen Armee gegen die Terrormiliz IS. In der Vergangenheit ist der syrischen Armee ein solcher Sieg nicht gelungen. Und wenn man genau hinschaut, dann hat auch Assads Armee in der Vergangenheit nicht sehr entschieden gegen den IS gekämpft, sondern häufiger gegen die bewaffnete Opposition, bis die Feuerpause in Kraft trat. Im Übrigen auch die Russen, die die Luftunterstützung für Assads Armee geliefert haben. Die entscheidende Frage wird sein, was macht Assad aus diesem Sieg? Wird ihn das etwas konzilianter machen in Genf, wo es um die Verhandlungen um einen politischen Übergang für Syrien geht, oder eher noch hartleibiger? Dann wird sehr schnell die Feuerpause mit den Verhandlungen scheitern und dann sieht die Situation, wie anfangs schon gesagt, wieder ganz anders aus.
Danke, Volker Schwenk nach Kairo.
Danke zurück, schönen Abend nach Hamburg.
Und wir schauen nach Pakistan. Dort hat es heute einen schlimmen Anschlag gegeben. Bei einer schweren Explosion sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Damit beginnen die Nachrichten mit Jan Hofer.
Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag in der nordpakistanischen Millionenstadt Lahore, bei dem mindestens 65 Menschen getötet wurden. Mehr als 300 wurden verletzt, als sich vermutlich ein Selbstmordattentäter in einem öffentlichen Park in die Luft sprengte. Dort hatten nach Angaben der pakistanischen Behörden Christen Ostern gefeiert, unter ihnen zahlreiche Frauen und Kinder. Im griechischen Idomeni haben hunderte Flüchtlinge die Öffnung des Grenzzauns zu Mazedonien gefordert. Zuvor hatte das Gerücht kursiert, eine Öffnung des Übergangs stehe kurz bevor. Die griechische Polizei schickte Spezialkräfte, um eine Stürmung zu verhindern. In dem Lager warten noch immer etwa 11.500 Flüchtlinge auf eine Weiterreise nach Norden. Mit einer großen Militärparade ist in Irlands Hauptstadt Dublin an den sogenannten Osteraufstand vor 100 Jahren erinnert worden. Hunderttausende nahmen an den Feierlichkeiten teil. Irische Rebellen hatten 1916 versucht, die Unabhängigkeit von Großbritannien zu erzwingen. Der Aufstand schlug fehl, gilt aber als Geburtsstunde der Republik Irland. Die Kirchen in Deutschland haben bei ihren Gottesdiensten an die Osterbotschaft als Symbol der Hoffnung erinnert. Angesichts von Terror und Gewalt warnten sie vor Resignation. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Bedford Strom, nannte in Fürth als Zeichen der Hoffnung etwa den Waffenstillstand in Syrien und die Hilfsbereitschaft der Deutschen für Flüchtlinge. In der Münchner Frauenkirche ermutigte auch der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, zur Zuversicht. Bei seiner Predigt räumte er ein, politische Krisen und Terrorismus könnten nicht durch einfache Hoffnungsrhetorik überwunden werden. Deshalb sollten sich Christen aktiv in gesellschaftliche Debatten einbringen. Der Papst hat bei seiner Ostermesse in Rom den Terror als blinde und grausame Form der Gewalt gegen Unschuldige verurteilt. Er erinnerte an die Opfer der Anschläge und der Kriege im Nahen Osten. Anschließend sprach er bei schönstem Frühlingswetter den traditionellen Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis.
Gerade jetzt in der Osterzeit dürfte die katholische Kirche ihn wieder besonders zu spüren bekommen, den Fachkräftemangel, unter dem sie seit Jahren leidet. Denn jedes Jahr lassen sich weniger junge Männer in Deutschland zum Priester weihen. Viele Pfarreien holen sich deshalb Unterstützung aus dem Ausland. Fast 2.500 ausländische Priester sind bereits in katholischen Kirchen in Deutschland im Einsatz und es werden immer mehr. Allein das Bistum Trier will in den kommenden Jahren 50 neue Priester aus Indien einarbeiten. Christian Otterbach hat einige von ihnen auf ihrem Weg nach Deutschland begleitet.
Bangalore in Südindien. Hier bereiten sich die Priester Savio und Bijish auf ihre Mission vor. Sie sollen im Bistum Trier katholische Seelsorger werden. In einer Kultur, die ihnen völlig fremd ist. Doch die indische Kirche wächst, kennt keinen Priestermangel und schickt ihre Männer nach Deutschland. In einem Seminar in Bangalore bereiten sie sich auf ihre Mission vor. Wenn ich nach etwas suche, das mir in Deutschland helfen wird, dann stoße ich auf was, das auch meine Freunde mir gesagt haben. Du kannst sehr gut mit Menschen, fügst dich schnell in ihre Gemeinschaft ein. Ich war ja schon als Missionar in Papua-Neuguinea und da war auch alles total fremd. Menschen, Sprache, Essen. Ich habe das dort auch hinbekommen. Dann kann ich auch in Deutschland glücklich sein mit Gottes Hilfe. Nach 5 Monaten Vorbereitung gehen sie nach Deutschland. Pater Savio wohnt jetzt im Saarland, ist Kaplan in Schwalbach. Er hat sich eingelebt, arbeitet fleißig und verbissen an seiner Sprache.
Jede männliche erste Geburt soll dem Herrn geweiht sein.
Also nicht erste Geburt, sondern...
Aber Unterschiede gibt es nicht nur bei der Aussprache.
Erstgeburt.
Ein Priester aus Indien bringt seine Spiritualität mit. Und diese Spiritualität ist einige Nummern frommer, würde ich mal sagen, als es bei uns üblich ist. Bei uns ist alles mehr vom Kopf her.
Bijish ist Kaplan in einer ländlichen Pfarrei im Hunsrück geworden. Er fühlt sich gut aufgenommen. Fremdenfeindlichkeit schlägt dem Inder nicht entgegen. Einsam ist er trotzdem manchmal. Und Seelsorge für Deutsche ist was ganz anderes als für Inder.
Die Leute sind sehr beschäftigt mit der Arbeit. Kann man nicht viele Leute auf der Straße sehen. Aber in Indien, wir können auf der Straße viele Leute sehen und ja, wir haben auch eine Verbindung mit den Leuten immer.
Sein Ziel, Menschen zum Glauben bringen. Deutschland ist zum Missionsland geworden, für deutsche Christen ungewohnt, für die Inder ein Auftrag Gottes. Sie gehen, wohin sie gesandt werden, egal ob Afrika oder eben Deutschland.
Mitten in Deutschland konnten sie jahrelang unter uns leben und unbehelligt morden. Die rechtsradikale Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund hat insgesamt 10 Menschen getötet und das nur aus einem Motiv: Hass. Während der Prozess gegen Beate Zschäpe noch immer läuft, nähert sich das erste diesen ungeheuerlichen Taten mit einem Spielfilm-Dreiteiler, Mitten in Deutschland NSU, so der Titel. 3 Filme, 3 Regisseure, 3 Blickwinkel. Aus Sicht der Opfer, aus Sicht der Ermittler und im ersten Teil wird die Geschichte aus der Perspektive derer erzählt, die sich umbrachten, bevor man sie erwischen konnte, oder die bis heute ein Mysterium bleiben, die Täter. Klaus Lesche.
Lass uns schwören. Egal was passiert, nichts kann uns trennen. Taten statt Worte.
Deutschland soll wieder einmal erwachen und das rechtsextreme NSU-Trio Mundlos, Bönhardt und Zschäpe will der Weckruf sein. Die Teile der Trilogie greifen ineinander, wechseln die Perspektive. Teil 1 zeigt, wie sich die Thüringer Neonazi-Szene vernetzt und radikalisiert. Erstes NSU-Ziel ist der Blumenhändler Enver Zimcek, den Bönhardt und Mundlos im September 2000 töten, nur weil er Türke ist. Welche Demütigungen die Angehörigen der türkischen und griechischen Opfer erdulden müssen, das schildert Teil 2 am Beispiel des Zimcek-Mords. Die Fahnder verfolgen mehrere Theorien. Neonazis kommen nicht darin vor.
Vielleicht eine Ehrenmordgeschichte wegen der Tochter und der Ehefrau.
Warum nicht? Ist alles möglich im Umfeld.
Erst als Bönhardt und Mundlos 2011 tot in ihrem Wohnmobil gefunden werden, kommt die NSU-Mordserie ans Licht. Jahrelang schon hatten Thüringer Ermittler nach den abgetauchten Rechtsextremisten gesucht, oft ausgebremst von Vorgesetzten und vom Verfassungsschutz.
Schluss jetzt!
Weil es gibt keine Spur.
Weil jemand sie deckt und versteckt.
Der dritte Teil stellt brisante Fragen. Wer behinderte wen und warum bei den Ermittlungen? Oder war das alles nur eine gewaltige Pannenserie? Regisseur Florian Kossen hat da seine Zweifel.
Wenn ein Zufall zu häufig hintereinander passiert, dann verdient er nicht mehr den Namen Zufall.
Viel Recherche steckt in diesem Dreiteiler und doch kann er nur erzählen, wie es gewesen sein könnte, nicht aber wie es gewesen ist. Manche offenen Fragen werden vielleicht nie beantwortet.
Womöglich können wir aber mit einem Spielfilm durch das Brennglas der Fiktion etwas Wahrhaftiges aussagen, treffen und emotional beschreiben. Und womöglich kann diese Wahrhaftigkeit ein Stückchen von der Wahrheit übernehmen oder preisgeben.
Spannend wie ein Thriller, faktenreich wie eine Dokumentation. Das NSU-Filmprojekt ist eine beklemmende Studie über Abgründe, Vorurteile und Stimmungslagen mitten in Deutschland.
Die Täter, heute ist nicht alle Tage. So heißt der erste Teil, der erste Teil von Mitten in Deutschland NSU. Und er läuft am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr hier im Ersten. So ist das richtig. Und uns fehlt noch das Wetter, Sven Plöger. Ostern fällt zwar dieses Jahr in den März, das Wetter macht dem April aber schon alle Ehre, oder?
Ja, das ist eigentlich perfekt übersetzt. Eigentlich braucht es mich jetzt gar nicht für einen Wetterbericht, denn genau so wird es sein. Und es gibt dann zusätzlich, vielleicht braucht es mich dafür dann doch, zusätzlich noch ein paar deutliche Unterschiede zwischen Ost und West am morgigen Ostermontag. Und das haben wir hier gleich auch mal aufgeschrieben. Denn im Westen kommt das Sturmtief an und bringt dann Spitzenböen durchaus von 70 bis 110 Kilometer pro Stunde. Nicht für alle und ständig, aber das sind die maximalen Böen, die möglich sind. Und gleichzeitig ist es im Osten Deutschlands deutlich ruhiger. Recht sonnig, 6 bis 10 Stunden Sonnenschein kann es hier geben. Gucken wir auf die Wetterlage, dann sieht man hier dieses Tief über der Nordsee liegen. Und das bringt mit seiner Front eben dieses wechselhafte, aprilartige Wetter. Gucken wir auf den Vormittag. Da sieht es so aus, dass die Front hier von Westen schon reinkommt. Wie gesagt, in der Osthälfte freundlich, Nebelfelder, örtliche lösen sich auf. Und dann am Nachmittag kommt die Front weiter voran. Nicht so schnell wie die heutige, sodass es am äußersten Rand unseres Landes, hätte ich jetzt beinahe gesagt, hier im äußersten Osten, dann tatsächlich für lange Zeit bis zum Abend trocken bleibt. Im Westen geht der anfängliche Regen später in Schauer und auch einzelne Gewitter über. Und die Temperaturen 7 Grad nur in der Eifel, 10 auf Helgoland, sonst 12 bis 17 in der Lausitz und im Markgräflerland 18. Dazu dieser kräftige Wind aus südlichen Richtungen, über die Böen haben wir gesprochen. Die Aussichten gestalten sich dann hier zum Schluss zu sehen sehr wechselhaft. Es wird zum Mittwoch auch noch mal kühler, in der Mitte dann richtig regnerisch. Aber danach könnte es deutlich wärmer werden. Dazu mehr morgen. Und jetzt gibt es erstmal einen Feiertag mit großen Wetterunterschieden.
Einen solchen schönen wünsche ich dir. Vielen Dank, Sven Plöger. Im Anschluss sehen Sie hier den Spielfilm Willkommen, Habib. Nachrichten gibt es hier im Ersten noch einmal um 1.50 Uhr. Und Ihnen wünschen wir natürlich auch einen schönen Ostermontag. Gute Nacht.